das erste deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin. Heute im Studio Konstantin Schreiber.
Schönen guten Abend, herzlich willkommen zum Nachtmagazin. Dortmund gegen Barca, das Spiel des Abends zum Auftakt der Champions League Saison. Und die Fans des BVB mussten erleben, wie ihre Mannschaft einfach nicht am deutschen Nationalkeeper Marc-André Ter Stegen vorbeikam. Der stand für den spanischen Meister im Tor und rettete ein ums andere Mal gegen die Borussia. Die Dortmunder zeigten zwar eine starke Leistung, aber am Ende stand dann doch nur ein 0:0. Harald Grundmann berichtet.
Superstar Lionel Messi war zwar im Kader, saß nach wochenlanger Verletzung aber zunächst nur auf der Bank und sah, dass seine Mannschaft zwar das Spiel machte, der BVB aber die beste Gelegenheit der ersten 45 Minuten hatte. Reus Schuss pariert von Ter Stegen im Tor des FC Barcelona. 10 Minuten nach dem Wechsel steigt Semedo Sancho auf den Fuß und es gibt Strafstoß für den BVB. Reus mit der großen Chance zur Führung. Aber Ter Stegen bleibt wieder Sieger im Duell der beiden Nationalspieler. Nach einer Stunde durfte dann auch Messi mitmischen, aber jetzt spielte nur noch der BVB. Bei Julian Brandts Schuss fehlten nur Zentimeter. Dortmund hätte die Führung längst verdient gehabt. Aber der überragende Ter Stegen hatte auch bei diesem Versuch von Reus etwas dagegen. Und so muss sich Favres BVB trotz klarer Überlegenheit mit dem 0:0 zum Champions-League-Auftakt begnügen.
Wesentlich besser im Ergebnis lief es derweil für den RB Leipzig, der am Abend einen Auswärtssieg beim portugiesischen Meister Benfica Lissabon holen konnte. Timo Werner traf zweimal für die Leipziger und damit steht Leipzig nun in der Gruppe G auf Platz 1. Die Menschen in Israel haben gewählt. Mal wieder. Die letzte Parlamentswahl ist ja erst ein halbes Jahr her. Aber der konservative Regierungschef Benjamin Netanyahu, dessen Likud-Partei zwar die meisten Stimmen erhielt, konnte danach keine Regierungskoalition schmieden. Daher gab es Neuwahlen. Doch die ersten Ergebnisse deuten abermals darauf hin, dass Israel eine komplizierte Regierungsbildung bevorsteht. Denn etwa gleich auf mit Netanyahu ist er, Benny Gantz, der Herausforderer von der Liste Blau-Weiß. Der Ex-Militärchef versprach im Wahlkampf neue Hoffnung ohne Extremismus. Was auch als Anspielung auf Netanyahus Annexionspläne des Jordantals verstanden werden kann. Mike Lingenfelser mit den Einzelheiten.
Die jüdische Siedlung Meveot Jericho im von Israel besetzten Westjordanland. Sie liegt im Jordantal, das Premier Netanyahu im Wahlkampf zu annektieren versprach, wenn er gewinnt. Mordechai und Margalit Nadiv leben hier. Sie waren heute Morgen auf dem Weg zur Wahlurne noch siegesgewiss. Wir sind privilegiert, Teil dieses historischen Moments zu sein. Und jetzt erfüllen wir unsere Pflicht und wählen diejenigen, die uns hier unterstützen. Kurz vor der Wahl hatte Netanyahu ihnen noch ein weiteres Wahlgeschenk gemacht. Noch vor der versprochenen Annexion des Jordantals erklärte sein Kabinett die selbst nach israelischem Recht illegale Siedlung ab sofort für rechtens. Netanyahu zieht nahezu jedes Register in diesem Wahlkampf, um Stimmen im national-religiösen Spektrum zu fangen, kämpft um sein politisches Überleben. Heute am Busbahnhof in Jerusalem warnt er die Menge vor einer sich abzeichnenden hohen Wahlbeteiligung arabischer Wähler. Wollt ihr eine linke Regierung und eine Koalition mit den Arabern verhindern? Wollt ihr das? Dann geht wählen. Wählt Likud. Tatsächlich dürfte das arabische Bündnis den Wahlausgang mitentschieden haben. Denn hier im arabischen Kfar Qasim sehen Beobachter deutlich mehr Menschen vor den Wahlkabinen als beim letzten Urnengang. Schlecht für Netanyahu. Die Menschen gehen wählen, weil sie eine Rechnung mit Netanyahu und den Rechten offen haben. Für alles, was sie gegen uns unternommen haben. Ohne die arabischen Israelis kann Netanyahus Herausforderer Benny Gantz keine Mitte-Links-Mehrheit stemmen. Am Nachmittag versucht er noch, Wähler vom Strand in die Wahlkabine zu mobilisieren. Wir schaffen den Wechsel, ohne Korruption und Extremismus. Doch die erste Wahlprognose zeigt eine Pattsituation. Wieder keine klare Mehrheit rechts wie Mitte links. Dazwischen der potenzielle Königsmacher, Avigdor Liebermann. Nur er kann Netanjahu noch zu einer rechten Mehrheit verhelfen, will aber nicht wegen der ultraorthodoxen Parteien. Für eine große Koalition stellt Benny Gantz die Bedingung, dass Netanjahu abtritt. Für Netanjahu, das ist sicher, wird es eng. Für die Siedler im Jordantal sind die ersten Zahlen der Prognose eine bittere Enttäuschung. Sie sehen nicht glücklich aus. Das stimmt. Ich kann diese Zahlen nicht glauben. Vielleicht kommt ja bis morgen noch eine Überraschung. Dann sind die meisten Stimmen ausgezählt. Gut schlafen werden sie heute wohl nicht.
Damit weiter zu Susanne Glass bei der Wahlparty der Likud-Partei. Wie könnte es denn jetzt gelingen, endlich eine Regierung auf die Beine zu stellen?
Das ist eine große Frage. Übrigens, wenn Sie von Wahlparty sprechen, hinter mir ist noch überhaupt keine Partystimmung. Netanjahu hätte eigentlich schon in diesen Minuten kommen und reden sollen. Bis dato ist er nicht da und es sind auch relativ wenige seiner Anhänger da. Das zeigt also offensichtlich ganz deutlich, dass die Prognosen möglicherweise recht haben und sie nicht allzu gut ausfallen dürften für Likud, mit aller Vorsicht gesagt. Wie könnte es jetzt doch noch gelingen? Im Moment ist die Frage, gibt es tatsächlich eine Einheitsregierung, wie man hier sagt, was im Wesentlichen eine große Koalition wäre zwischen Netanjahus Likud und Blau-Weiß von Benny Gantz? Das würde auch Lieberman unterstützen mit seiner Partei Unser Haus Israel, der ja so ein bisschen der Königsmacher hier geworden ist. Aber Gantz hat ganz klar gesagt, er wird diese Einheitsregierung nur ohne Netanjahu an der Spitze mittragen, weil Netanjahu mit Korruptionsvorwürfen zu kämpfen hat. Ja, also da sind ganz, ganz viele Fragezeichen. Und wie das dann tatsächlich ausgehen soll, das werden wir morgen früh vermutlich auch noch nicht wissen.
Gleich danach gehakt, weil Sie sagen, Korruptionsvorwürfe gegen Netanjahu, er ist ja hoch umstritten. Wieso kann er sich denn nach wie vor halten?
Weil er seine Anhänger damit mobilisiert, dass er auf der einen Seite sagt, diese Korruptionsvorwürfe sind eine Hexenjagd, die stimmen gar nicht. Er greift die demokratischen Institutionen an, die Polizei, die Staatsanwaltschaft und die freien Medien. Und er hat natürlich etwas, womit er sehr stark punkten kann, nämlich dieses Mr. Security, der Einzige, der in der Lage ist, die Sicherheit Israels aufrechtzuerhalten und der auch auf Augenhöhe mit anderen mächtigen Politikern dieser Welt spricht, mit Trump zum Beispiel und mit Putin. Das kommt bei seinen Anhängern weiterhin extrem gut an.
Susanne Glass, ganz herzlichen Dank für diese Information. Die Anschläge auf Ölanlagen in Saudi-Arabien am Wochenende haben Schlagzeilen gemacht und dazu geführt, dass sich die Spannungen im Nahen Osten erneut verschärfen. Das spielt jetzt auch in der deutschen Politik eine Rolle, denn Unionspolitiker wollen wegen dieser Anschläge wieder Lieferungen von Rüstungsgütern nach Saudi-Arabien zulassen. Da gilt ja zurzeit ein Exportstopp, weil Saudi-Arabien im Bürgerkrieg im Jemen militärisch involviert ist. Bis Ende September muss die Bundesregierung nun entscheiden, ob dieser Stopp verlängert wird. Bundeskanzlerin Merkel ist dafür. Aber die Debatte ist entbrannt. Lea Struckmeier berichtet.
Es geht um deutsche Waffen wie diese, aber auch um Patrouillenboote. Für sie hatte die Regierung vor 2 Jahren einen Exportstopp nach Saudi-Arabien verhängt. Die Gründe? Der Krieg im Jemen und zuletzt auch der Mord am regimekritischen saudischen Journalisten Khashoggi. Doch weil man Saudi-Arabien dabei helfen müsse, sich gegen Angriffe wie die vom Wochenende zu wehren, forderten heute Unionsabgeordnete das Ende des Ausfuhrverbots. Die SPD dagegen will beim Stopp von Rüstungsexporten bleiben.
Eine solche Lockerung halte ich für völlig falsch. Wir sollten diesen Rüstungsexportstopp nach Saudi-Arabien verlängern, denn der Jemenkrieg dauert unverändert an und wir sollten da nicht mit weiteren Waffenlieferungen dazu beitragen.
Die Kanzlerin mit dem Koalitionspartner einer Meinung. Sie stellt heute klar, neue Rüstungslieferungen nach Saudi-Arabien wird es nicht geben.
Ich sehe im Augenblick keine Voraussetzung für eine veränderte Haltung der Bundesregierung. Unsere Haltung war ja durch den Jemen-Konflikt im Blick auf die Politik der Rüstungsexporte in Richtung Saudi-Arabien geprägt.
Die Lage in der Golfregion heute Thema bei ihrem Treffen mit Jordaniens König Abdullah. Seit dem Angriff auf 2 Ölraffinerien in Saudi-Arabien ist die Lage in der Region extrem angespannt. Houthi-Rebellen aus dem Jemen hatten sich zu dem Angriff bekannt, doch die saudi-arabische Militärkoalition vermutet den Iran hinter dem Angriff. Deshalb hatte zwischenzeitlich auch Präsident Trump mit einem Vergeltungsschlag gedroht.
Die Situation ist äußerst kritisch, weil es ein massiver Angriff auf Saudi-Arabien und gewissermaßen das ökonomische Herz des Landes, die Ölproduktion, war. Und darum sind wir an der Schwelle zu Krieg.
Saudi-Arabien kämpft seit Jahren im Jemen gegen die vom Iran unterstützten Houthi-Rebellen. Vor allem hier müsse eine diplomatische Lösung gefunden werden, findet die Kanzlerin.
Ich finde, durch die Ereignisse zeigt sich noch einmal dringlicher, dass wir alles daran setzen müssen, eine diplomatische Lösung für den Jemen-Konflikt zu finden, auch wenn es im Augenblick sehr schwierig aussieht. Aber man muss es immer und immer wieder versuchen.
Konkrete Vorschläge dafür gibt es aus dem Auswärtigen Ausschuss.
Ich glaube, es muss unter europäischer Beteiligung, weil es ja unsere Nachbarschaft ist, ein politischer Prozess in Gang gesetzt werden. So etwas wie eine Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Mittelost.
Ähnliches fordern auch Grüne und FDP. Deutschland solle dafür sorgen, dass sich nun der UN-Sicherheitsrat mit der Krise befasst.
Und damit weiter zu Verena Bünden für uns in Washington. Die Anschläge auf Ölanlagen in Saudi-Arabien, weiterhin bestimmendes Thema. US-Außenminister Pompeo reist ja nach Saudi-Arabien. Was ist davon zu erwarten?
Pompeo möchte sich mit den Saudis beraten und das weitere Vorgehen abstimmen. Die Saudis sind ja mit die Hauptverbündeten der Trump-Regierung im Nahen Osten, gemeinsam mit Israel. Und Trump hatte Saudi-Arabien Unterstützung zugesagt, hatte das allerdings gestern auch schon konkretisiert und gesagt, das sei nicht unbedingt ein Militärschlag, da er nämlich hier Saudi-Arabien angegriffen sieht und nicht die USA. Und wenn man ganz genau hinhört, bei seinem allerersten Telefonat mit dem saudischen Kronprinzen hatte er den Saudis Unterstützung zur Selbstverteidigung versprochen. Das könnte zum Beispiel auch im Falle der USA auf Waffenverkäufe hinweisen.
Wir haben eben gehört, Norbert Röttgen sagte, wir stehen an der Schwelle zum Krieg. Wie ist denn die öffentliche Stimmung in den USA in Sachen Iran? Gibt es denn da Rufe nach militärischem Einschreiten?
Es gibt natürlich immer einige Falken, die den Iran am liebsten bombardieren würden. Einer der entscheidenden Falken, nämlich der nationale Sicherheitsberater Bolton, hat aber gerade erst das Weiße Haus verlassen. Und wenn man sich jetzt bei den Menschen auf der Straße umhört, dann sympathisieren die nicht unbedingt mit dem Iran. Aber sie rufen jetzt auch nicht nach einem Militärschlag oder nach dem nächsten Konflikt, sind eher kriegsmüde. Allerdings gibt es eine Sorge, auch gerade unter Konservativen hier in den USA, dass die Hü- und Hot-Politik von Trump der USA außenpolitisch schaden könnte. Nämlich ist aufgefallen, dass Trump ein Muster hat, immer sehr massiv zu drohen, aber dem nicht unbedingt Taten folgen zu lassen. Und da sorgen sich doch einige, dass das mittelfristig die Glaubwürdigkeit der USA demontiert auf der Weltbühne, und würden gerne zumindest eine symbolische Antwort sehen. Eine Antwort, bei der keine Menschen zu Schaden kommen, beispielsweise eine Cyberattacke oder ein Schlag gegen Infrastruktur. Insgesamt kann man aber sagen, dass die Amerikaner zwar einen starken Präsidenten wollen außenpolitisch, aber keinen neuen Krieg.
Wie sieht's denn eigentlich aus mit den Hinweisen, dass der Iran hinter den Anschlägen in Saudi-Arabien steckt?
Die US-Regierung, hat bislang nur Satellitenbilder veröffentlicht, die die Schäden dokumentieren sollen an den Ölanlagen. Und die Aufwendigkeit des Angriffs, der Subtext ist, dieser Angriff war zu aufwendig für die Houthi-Rebellen alleine. Und die US-Regierung scheint sich sehr sicher zu sein, dass der Angriff von iranischem Boden gestartet wurde, beruft sich hierbei auf Geheimdienstinformationen. Die Saudis wiederum glauben, dass es sich um Waffen handelt, die mit dem iranischen Waffensystem kompatibel sind, aber in beiden Fällen wurden noch keine konkreten Beweise vorgelegt.
Verena Bünden, vielen Dank für diese Informationen nach Washington. Ja, hier reichen sich zwei einstige Konkurrenten die Hände, die Chefs der Energieriesen E.ON und RWE. Der Anlass durchaus außergewöhnlich, denn die einstigen Widersacher hatten sich darauf verständigt, Geschäftsbereiche untereinander neu zu verteilen. Das war bereits im März 2018, aber jetzt hat die EU-Kommission den Plänen zugestimmt. Und damit ist E.ON auf dem Weg, zum größten Stromversorger in Deutschland zu werden. Denn das Unternehmen darf von RWE die Unternehmenstochter Innogy unter Auflagen übernehmen. Einerseits wird E.ON damit künftig europaweit etwa 50 Millionen Kunden mit Strom versorgen. Andererseits wird das Unternehmen Arbeitsplätze, und zwar auch in Deutschland, abbauen. Über den Deal berichtet Jens Eberl.
Die langjährigen Rivalen wollen sich nicht mehr in die Quere kommen. Deshalb rücken E.ON und RWE nun enger zusammen und wollen ihre Geschäftsfelder neu sortieren. RWE wird zum Produzenten und Großhändler von Strom. E.ON will sich auf den Transport und Verkauf von Strom und Gas konzentrieren. Um das zu ermöglichen, wird die RWE-Tochter Innogy aufgeteilt. E.ON soll die Netze und das Endkundengeschäft bekommen, RWE die gesamten erneuerbaren Energien. Außerdem soll E.ON seine erneuerbaren Energien ebenfalls an RWE abgeben. Durch die Neuaufteilung wird der Energiemarkt neu geordnet. Die Konzerne bestreiten aber damit, eine Monopolstellung zu erhalten.
Die Kommission hat 18 Monate im Detail jede eventuelle Belastung der Verbraucher geprüft und kam zum Ergebnis, dass nur in einem sehr kleinen Segment Sorgen bestehen.
Zu den Auflagen der EU gehört, E.ON muss Ladestationen für Elektroautos und die meisten Verträge ihrer Heizstromkunden abgeben. Verbraucherschützer raten den Kunden, Vergleichsportale zu benutzen und im Falle von Tariferhöhungen unter Umständen den Anbieter zu wechseln. Insgesamt gäbe es auf dem Energiemarkt immer noch genügend Konkurrenz.
Das wird ein starker Anbieter werden, aber Wettbewerb belebt das Geschäft. Wir sehen das in der Telekommunikation, wir sehen das bei den Supermärkten. Da gibt es auch nur noch einige wenige große und trotzdem liefern die sich einen knallharten Wettbewerb.
Für die RWE-Tochter Innogy bedeutet der Zusammenschluss das Aus. Insgesamt sollen 5000 Stellen abgebaut werden. Betriebsbedingte Kündigungen soll es laut E.ON aber nicht geben.
Wenn Sie aus den östlichen Bundesländern stammen und sagen wir mal über 40 sind, dann erkennen Sie diese Gegenstände wahrscheinlich wieder. Denn was IKEAs Billigregal im Westen war, waren für viele Menschen in der DDR Möbelstücke des MDW, des Möbelprogramm Deutsche Werkstätten. Dazu zählten solche Spiegel, aber auch etwa Sitzgelegenheiten wie dieser zweiteilige Sessel hier, der allerdings nur in sehr geringer Stückzahl hergestellt wurde. Der Klassiker aber war diese Schrankwand, die nach der Idee des sogenannten variablen Wohnens entstand, dass also jeder die einzelnen Teile so anbringen konnte, wie er es wollte. Jetzt hat der Erfinder eine Neuauflage ausgewählter Stücke initiiert. Markus Spieker.
Vor mehr als 60 Jahren war das der neueste Schrei und Rudolf Horn ein Pionier. Etwa eine halbe Million seiner Schranksysteme landeten in den Wohnzimmern der DDR. Der Stil inspiriert von der nüchtern praktischen Bauhausästhetik. Heute ist Rudolf Horn 90 und seine Montagemöbel prominenter Teil der Ausstellung zum 100-jährigen Bauhausjubiläum. Horn ein Trendsetter, dem die internationale Karriere allerdings versagt blieb.
Er hat quasi im falschen Land zur falschen Zeit gelebt. Wäre das damals vielleicht in der BRD passiert in den 60er Jahren, hätte er wahrscheinlich riesige Aufträge bekommen, wäre bekannt geworden.
Noch nicht einmal in Ostdeutschland bekannt ist die andere Seite des Designgenies. Neben Möbeln für den schmalen Ostmarktbeutel produzierte Horn auch Luxusartikel, die in geringer Stückzahl in den Westen exportiert wurden. Mit diesem Freischwingsessel will Horn nicht nur ins Museum, sondern zurück ins Geschäft.
Ich mache nur, was funktioniert. Und ich nehme das, was als Gestalt entsteht, so weit zurück, dass nur übrig bleibt, was notwendig ist. Das macht sie zeitlos.
Die Idee, die Sitzmöbel neu aufzulegen, hatte ein Liebhaber aus Westdeutschland. Rudolf Horn hofft nun auf ein Comeback, und zwar ein gesamtdeutsches.
Im Norden stürmisch und deutlich kühler, im Süden sonnig, so geht's beim Wetter weiter, bevor es dann gegen Ende der Woche wieder angenehmere Temperaturen gibt. Hier die Vorhersage.
Heute Nacht gibt es Richtung Nordosten noch einzelne Schauer, an den Alpen örtlich etwas Regen, meist ist es aber trocken und zum Teil klar. Am Tag ist es im Süden und Südwesten oft sonnig, im übrigen Land gibt es mal Sonne, mal Wolken, aber nur selten Schauer. Verbreitet werden 13 bis 19, am Hochrhein 21 Grad erreicht. Morgen Nacht nur am Meer noch zweistellige Werte, sonst 8 bis 0 Grad.
Und soweit auch schon wieder das Nachtmagazin für heute. Hier geht's jetzt weiter mit einer Folge Tierärztin Dr. Mertens. Judith Rakers meldet sich dann wieder mit der Tagesschau gegen 2:20 Uhr. Kommen Sie gut durch die Nacht und in den neuen Tag. Tschüss.